Liebe Gemeinde, der Jan hat schon gesagt, wir haben einen der längsten Tage heute. Es ist hell. Es ist etwas zum Genießen. Aber je nachdem, wo er hier im Raum sitzt, kann es auch ein bisschen als störend empfunden werden. Und deswegen haben wir zum Beispiel hier hinter der Kanzel ein Rollo. Aber ich muss euch ehrlich sagen, für uns Prediger ist das nicht ganz so schön, wenn das Rollo unten ist. Und ganz einfach, wenn es über unsere Bibel oder über dem Manuskript dunkel wird, dann kann so eine Predigt ganz schön anstrengend werden. Und vor der Predigt habe ich mich mit dem Jan unterhalten und gesagt, da gibt es so eine kleine Lampe hier vorne, die ist noch nicht angesteckt. Und ich sage, früher gab es da hinten noch eine Lampe, die ist noch schon lange kaputt. Dann geht Jan hier hin und macht das. Das ist eine schöne helle Lampe und Günther, ich möchte mal danken. Da sind wir aber gleich beim Thema. Es soll heute um das Licht gehen. Licht, nicht das Licht einer Kerze, auch nicht das Licht dieser schönen Lampe hier. Es geht um ein ganz besonderes Licht, ein Licht, von dem im ersten Johannesbrief die Rede ist. Und ich möchte uns dazu aus dem ersten Kapitel ab Vers 5 bis zum zweiten Kapitel Vers 6 diesen Bibeltext vorlesen, also aus dem ersten Johannesbrief. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, so sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Gott ist Licht. Mit dieser kernigen Botschaft beginnt der Schreiber des Johannesbriefes diesen Abschnitt, der uns heute in der Predigt beschäftigen soll. Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Was für ein starker Ausspruch. Und nur zwei Verse weiter heißt es, dass wir, wenn wir in Gottes Licht leben, Gemeinschaft miteinander haben. Nun, Gemeinschaft haben wir ja miteinander in der Gemeinde mindestens einmal pro Woche am Sonntagmorgen, nämlich zum Beispiel jetzt. Also leben wir Christen im Licht? Was heißt das überhaupt, im Licht zu leben? Bedeutet das, dass wir auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dass keine dunklen Wolken über uns heraufziehen? Unsere Erfahrung ist eine andere. Auch als Christinnen und Christen erfahren wir, was es heißt, zu scheitern und zu versagen. Trotz allen Bemühens gelingt es uns nicht immer, die Beziehungen zu den Menschen, die uns nahe und wichtig sind, harmonisch zu gestalten. Manchmal müssen wir uns resigniert eingestehen, dass unsere Beziehung zu einem geliebten Menschen, sei es ein Freund, ein Kind oder ein Ehepartner, dass sie zerbrochen ist. Das tut sehr weh und nagt an unserem Selbstbewusstsein und wir fragen uns, ob wir überhaupt fähig sind, eine gute Beziehung zu führen. Aber auch im Arbeitsleben oder in der Schule gelingt uns bei weitem nicht alles. Das Gefühl des Versagens ist uns nicht fremd. Die Sonnenseite des Lebens? Nein, dort stehen wir wirklich nicht. Dort gehören doch eher die Reichen und die Schönen hin, die Erfolgreichen und die Makellosen. Wir kennen doch die Schattenseiten des Lebens nur zu gut. Dabei gibt es doch in unserem Leben so etwas wie die Sehnsucht danach, beachtet, nicht übersehen zu werden, nicht in der grauen Masse unterzugehen, einmal im Mittelpunkt stehen, beliebt zu sein, bewundert, beachtet. Wer hat sich das nicht schon einmal gewünscht? Das ist an und für sich auch nichts Verwerfliches. Unsere Gesellschaft fordert uns ja geradezu heraus, dass wir uns abheben gegenüber unseren Mitmenschen, dass wir hervorheben, was uns gerade so besonders macht. Neulich hatte ich die Gelegenheit, im Rahmen eines Berufungsverfahrens Bewerbungsschreiben zu lesen. So eine Lektüre ist sehr aufschlussreich. Ich war überrascht, was für tolle Menschen sich da in dem Bewerbungsanschreiben mir vorstellten. Aber leider ließ die Begeisterung ganz schnell nach, als ich die Zeugnisse und Lebensläufe der Bewerber las. Dann musste ich nämlich feststellen, dass vieles von dem, was im Anschreiben stand, übertrieben war, wenn nicht sogar falsch. Sich besser darzustellen, als man ist, das ist ein Trend in unserer Zeit. Dabei ist die Motivation hier klar. Man möchte gute Chancen bei der Stellenvergabe haben. Da ist doch ein bisschen Übertreibung ein effektives Mittel. Das trifft aber längst nicht nur auf Bewerbungsschreiben zu, sondern fängt in unserem ganz persönlichen Umfeld an. Wie zum Beispiel begegne ich Menschen, meinen Arbeitskollegen, meinen Schulkameraden, meinen Nachbarn oder meiner Gemeinde? Bin ich dabei ganz ich, also auch mit meinen Fehlern? Oder spiele ich den Menschen, den ich glaube, in den Augen der anderen darstellen zu müssen? Bin das wirklich ich oder nur eine scheinbar bessere Kopie von mir? Als ich vor vielen Jahren mal meine Frau von der Arbeit abholen wollte, sie war damals noch in der Klinik als Krankenschwester beschäftigt, da musste ich ein bisschen warten und saß da auf dem Gang der Station und plötzlich schrillte da eine Glocke. Eine Patientin hatte die Schwester gerufen und die kam auch gleich angefegt und ich sah ihr im Gesicht an, dass sie ganz schön geschafft war. Sie ging zu der Tür, doch bevor sie die Tür öffnete, hielt sie kurz inne, atmete ganz tief durch und setzte ihr schönstes Lächeln auf. Und dann ging sie zur Tür herein. Dieser Augenblick, der hat mich dann sehr beschäftigt. Klar, ich will der Schwester nicht vorwerfen oder unterstellen, dass sie der Patientin was vormachen wollte. Sie wollte ihr sicher freundlich begegnen, auch wenn ihr das nicht leicht fiel. Aber es war dann auch nicht mehr sie selbst. In unserer Gemeinde haben wir eine sehr schöne Tradition. Wir geben uns gegenseitig Zeugnis. Wir erzählen uns davon vor der versammelten Gemeinde, was wir Gutes mit Gott erlebt haben. Wie Gott unsere Gebete erhört. Das ist ja auch zum Staunen, wie Gott auch in unserer Zeit heute noch ganz persönlich erfahren werden kann. Aber manchmal frage ich mich auch, wie diese Zeugnisse auf Menschen wirken, die trotz aller ernst gemeinten Gebete nicht aus ihrer Not herauskommen, die keine Arbeit finden, deren Krankheit sich nicht bessert oder deren Ehe trotz allen Bemühens immer mehr zerbricht. und die sich nicht trauen, in der Versammlung davon zu erzählen, weil sie sich schämen und glauben, keine guten Christen zu sein. Denn wenn sie gute Christen wären, müsste ihr Leben dann nicht heller, nicht besser sein? Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. So haben wir es gerade gelesen. Frei übersetzt könnte man also sagen, wer vorgibt, dass sein Leben als Christ in Ordnung ist, obwohl es in ihm anders aussieht, der lügt. Das klingt ganz schön hart. Und ich verstehe diese Worte weniger als Vorwurf, sondern als Tatsache. Wer vorgibt, ein besserer Mensch zu sein, als er in Wirklichkeit ist, der macht sich was vor. Er belügt nicht nur andere, sondern sich selbst. Aber warum fällt es uns Menschen so schwer, uns unsere Fehler und Schwächen, unsere Schuld voreinander einzugestehen? Warum reden wir lieber über die Schuld der anderen als über unsere eigene Schuld? Woran mag das liegen, dass wir Menschen uns gerne besser darstellen, als wir sind? Das mit Karrieresucht oder Egoismus zu begründen, das mag in Einzelfällen vielleicht berechtigt sein, aber bei weitem nicht immer. Oft steckt doch dahinter die Angst, verletzt zu werden, wenn ich meine Fehler, mein Versagen zugebe. Diese Angst ist durchaus berechtigt, denn in unserer Gesellschaft schickt es sich nicht, Fehler zuzugeben. Wer es dennoch tut, der läuft Gefahr, deswegen bloßgestellt, gemobbt zu werden. Wenn ich Schwäche zeige oder einen Fehler zugebe, dann haben andere damit etwas in der Hand gegen mich, womit sie mich wieder und wieder angreifen können. Mobbing. So nennt man das Bestreben, andere Menschen immer wieder kleiner zu machen als sich selbst. Das ist auch eine Art, sich in Szene zu setzen. Aber eben weil es so weh tut, bloßgestellt zu werden, verletzt zu werden, verstellen sich viele Menschen. Sie stellen nicht sich selbst, sondern einen Menschen, der sie gerne sein würden, dar. Das Problem dabei ist, dass sie damit sich selbst und auch ihre Mitmenschen belügen. Was dabei aber bleibt, das ist die Angst, dass jemand hinter meine Fassade schauen könnte und all den Bockmist entdecken kann, der sich in meinem Leben angestaut hat. Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Was löst diese Botschaft bei euch aus? Klingt das nicht manchmal sogar etwas bedrohlich, dass dieses Licht eben meine Fehler, die ich so gerne vor anderen verberge, zum Vorschein bringt und ich dann bloßgestellt bin? Brauchen wir überhaupt dieses Licht? Viele von euch kennen die Geschichte von Zachäus, von dem Tag, an dem er Jesus begegnet. Ich mag diese Geschichte sehr. Was muss damals in der Stadt los gewesen sein, als sich herumsprach, dass Jesus auf dem Weg in die Stadt war? Es ging zu wie bei einem Papstbesuch. Die ganze Stadt war auf den Beinen, groß und klein, jung und alt. Jeder wollte möglichst nah am Straßenrand stehen. Alle wollten den Superstar Jesus treffen. Sie wollten ihm vielleicht die Hand schütteln, ein paar Worte mit ihm wechseln. Alle waren dabei, auch Zachäus, der mit Sicherheit oder einer der mit Sicherheit unbeliebtesten Bürger der Stadt, in den Augen der meisten ein Betrüger, der sich auf Kosten der anderen bereichert hatte. Auch der wollte dabei sein. Aber das gönnten ihm die Bürger nicht. Keiner kam an Zachäus vorbei, der für seine Waren, die er mit in die Stadt hineinnehmen wollte, nicht den überhöhten Zoll zahlen konnte oder wollte. Und nun konnten sie den Spieß einmal umdrehen. Jetzt kam Zachäus nicht an ihn vorbei. Sie bildeten eine Mauer, sie versperrten ihm die Sicht. Er war ja klein. Sie drängten ihn ab. Keiner ließ ihn durch. Soll er doch in seinem Zollhäuschen bleiben? So blieb diesem Mann nichts anderes übrig, als auf einen etwas abseits stehenden Baum zu klettern, um von da aus dem Treiben zuzusehen. Dort störte er wenigstens keinen. Und dann ist es soweit. Jesus traf in der Stadt ein. Jawohl, Jetzt standen diese Bürger wirklich im Rampenlicht, die Bürger am Straßenrand. Im Brennpunkt des Geschehens, dort, wo die Musik spielt. Sie standen im Licht, aber tief in ihrem Herzen war es finster. Es war dort so finster, dass sie sich nicht einmal mehr die Mühe machten zu fragen, warum Zachäus so war, wie er war. Warum er sich so wichtig machte. Keiner fragte sich, wie es dem Zachäus damit ging. Freilich, er hatte viel Geld, aber er hatte keine Freunde mehr in der Stadt. Und vielleicht spielte er dieses Spiel im Zollhäuschen auch nur so lange weiter, damit er überhaupt noch beachtet wurde. Denn im Grunde war er tief einsam und keiner merkte etwas davon. Bis Jesus kommt. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Da treffen auf einmal zwei Welten aufeinander. Bildhaft gesprochen zwei Lichter. Auf der einen Seite das Rampenlicht der Öffentlichkeit, ein Licht, in dem diejenigen stehen, die ganz vorne stehen. Ein Licht, in das sie sich selbst hineingestellt haben, das aber auch nicht in der Lage ist, ihre Herzen zu erwärmen. Es ist ein kaltes, ein zerstörerisches Licht. Und auf der anderen Seite Jesus. Er kommt im Licht Gottes und er sieht sofort, was hier gespielt wird. Dieses Licht leuchtet tief bis in die Herzen der Menschen hinein und er sieht, dass es unter all denen, deren Augen auf Jesus gerichtet waren, einen Menschen gab, der eine ganz große Sehnsucht hatte, von seinem alten, ihn kaputtmachenden Leben befreit zu werden. Zachäus. Und Jesus ruft ihm zu, komm schnell herunter, denn ich muss heute bei dir einkehren. Was dann folgt, das wissen wir. Es ist pure Freude. Er bewirtet Jesus mit großer Freude und dann sprudelt es nur so aus ihm heraus. Du Jesus, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich das ihm vierfach zurück. Was hier passiert, das ist eine Verwandlung. Dieser Zachäus ist nicht mehr der Alte. Aus dem knauserigen, geldgierigen Zöllner wurde ein gerne gebender, neuer Zachäus. Jesus ist in sein Haus eingekehrt, aber er ist auch in seinem Herzen eingekehrt und hat es dort Licht werden lassen. Wie wunderbar. Und bei all dem Schönen frage ich mich allerdings, wie lange Zachäus schon auf diesen Moment warten musste und ob ihn nicht schon früher ein Mensch aus seiner Not hätte heraushelfen können. Ich wiederhole die Frage von vorhin noch einmal. Brauchen wir das Licht Gottes? Ist dieses Licht notwendig? Stimmt ihr mir zu, dass dieses Licht die Not des Zachäus gewendet hat? Zachäus, ja, diese Geschichte ist lange her. Und heute? Wie ist das bei dir heute? Denkst du, dass dieses Licht auch in deinem Leben notwendig ist, eine Not wenden könnte? Ich möchte dich fragen, ob es in deinem Leben Dinge gibt, die du vor anderen verbirgst, weil du Angst hast, dass andere dich damit verletzen, bloßstellen könnten. Dinge, wofür du dich möglicherweise schämst. Wenn ja, dann sei herzlich willkommen im Club, denn so wie dir geht es den meisten Menschen. Auch dem Zachäus ging das so. Alle kannten ihn nur als den skrupellosen Zollbeamten. Wie es wirklich in ihm aussah, das wusste keiner. Wenn Menschen hinter meine Fassade schauen und die finstersten Ecken in meinem Herzen entdecken, dann laufe ich Gefahr, bloßgestellt zu werden. Bei Jesus ist das anders. Als er mit dem Licht Gottes das Herz des Zachäus erleuchtete, wurde auch hier eine ganz große Not sichtbar. Als Jesus zu Zachäus aufschaute, da war dem sofort klar, dieser Jesus weiß Bescheid über mich. Dem kann ich nichts verbergen. Und wenn sowas passiert, dann möchte man am liebsten im Erdboden verschwinden. Das tut richtig weh. Aber was machte Jesus mit diesen sensiblen Daten? Hält er dem Zachäus seine Verfehlungen vor? Nein. Veröffentlichte er diese Daten, um Zachäus in der Öffentlichkeit bloßzustellen? Nein. Benutzte er diese Informationen, um den Zachäus fertig zu machen um ihn klein zu kriegen? Nein. Aber was machte er denn? Es ist unbegreiflich. Er lädt sich bei Zachäus ein. Das ist keine menschliche, das ist göttliche Logik. Glaubst du, dass das auch heute bei dir so sein könnte? Dass Jesus die dunklen Ecken deines Herzens kennt, das kannst du glauben. Vor ihm macht, vor ihm brauchst du keine Fassade aufzubauen. Das hat eh keinen Sinn. Aber das soll dir keine Angst machen. Jesus will dich eben nicht bloßstellen, dich nicht fertig machen, so wie es Menschen tun könnten, wenn sie deine Fehler kannten. Aber Jesus ruft auch zu dir: Komm herunter von deinem Baum. Komm heraus aus deinem Versteck. Komm hervor von deiner Maske, von deiner Fassade. Ich will heute bei dir einkehren. Übrigens, ist euch aufgefallen, dass Jesus den Zachäus nicht vom Baum heruntergetragen hat? Dass er ihm nicht den Befehl gegeben hat, los, komm runter, ich muss jetzt zu dir kommen. Nein, Jesus hat eine Einladung ausgesprochen. Annehmen musste Zachäus die Einladung schon selbst. Das ist bis heute nicht anders. Jesus lädt dich und mich ein. Er möchte bei dir einkehren. Er zwingt uns nicht dazu. Wir sind nicht seine Marionetten. Vor Jesus brauchen wir keine Maske aufzusetzen, aber mit dem Absetzen der Maske vor Jesus ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Mit dem Zachäus passierte etwas, als er seine Tür zu Jesus öffnete. Nicht nur die Tür zu seinem Haus, sondern, was noch wichtiger ist, die Tür zu seinem Herzen. Die Bibel beschreibt diese Geschichte mit wenigen Sätzen, aber das, was mit dem Zachäus passierte, ist wohl das Schönste, was einem Menschen widerfahren kann. Sein Herz wurde von Grund auf erneuert. Sein verbittertes, einsames Herz wurde wieder fröhlich. All die Last, die sein Herz über die Jahre belastete, fiel von ihm ab. Traust du Jesus zu, dass er das Gleiche auch in deinem Herzen bewerkstelligen könnte? Ich glaube das. Die Legitimation dazu hat er ganz teuer erkauft, mit seinem Blut. Das ist mit das Unbegreiflichste, was in der Bibel beschrieben ist, dass Jesus sich für unsere Schuld hat opfern lassen. Aber ohne dieses Opfer könnte unser Herz nicht gereinigt, nicht geheilt werden. Sein Blut reinigt dich von aller Schuld, nicht nur einmal, sondern wieder und wieder, wenn du deine Maske vor Jesus absetzt und ihn in dein Herz hineinlässt. Wenn du bereit bist, das zu tun, dann wirst du auch an dir diese Veränderung erleben, die Zachäus erlebte, dass die Liebe Gottes dich überwältigt und dich fähig macht, deine Mitmenschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht, im Lichte Gottes und mit den Augen der Liebe. Das wünsche ich euch. Amen.